für heute Abend. Ich habe gesagt, ich werde mit euch einfach die Dinge machen, die mich gerade beschäftigen und die ich vorbereite. Viele von euch haben den Rundbrief, den letzten, bekommen, wo ich ein paar Worte geschrieben habe über wozu das Kreuz. Wozu brauchen wir das Kreuz Jesu? Warum ist es notwendig? Und ich habe, einige von euch wissen das auch, in meinem Buch, das war das dritte oder so, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Einige von euch kennen das sicher. Und das Kapitel 2, was ich da drin geschrieben habe, muss ich eigentlich ein Stück weit revidieren. Denn ich habe mich letztes Jahr mit der Kreuzestheologie neu beschäftigt und gesehen, die Interpretation, die ich da drinnen habe, entspricht eigentlich nicht ganz dem biblischen Zeugnis. Das ist völlig okay, das mache ich auch gerne. Ich bin ja kein Wissender, ich bin nur ein Lernender. Ich bin nur ein Botenjunge Jesu, der jedes Jahr ein bisschen was dazulernen darf. Und wenn ich erkenne, das ist nicht das biblische Zeugnis im Ganzen, dann muss ich da die Meinung ändern und auch das ändern. In der nächsten Ausgabe, ich glaube, das ist die 8. oder was, wird dann das revidiert sein. Die ersten 3 Kapitel, ich müsste nur das 2. revidieren, aber zum besseren Verständnis habe ich alle 3 revidiert, damit der Zusammenhang stimmt. Und die alten 3 Kapitel lasse ich hinten drinnen, damit man vergleichen kann, wo der Unterschied ist. Auf jeden Fall, wozu das Kreuz? Man kann ja die Menschheitsgeschichte als Ganzes eigentlich mit 2 Worten beschreiben. Nämlich mit Sünde und Versöhnung. Die Sünde, die am Anfang in diese Welt kam und den Menschen von Gott getrennt hat. Wir haben darüber geredet, die ersten 2 Abende. Das hat das Desaster gebracht in diese Welt. Darum haben wir Leid. Darum gibt es Tod, darum gibt es Tränen. Die Bibel schreibt darüber. Es ist oft interessant, manchmal sagen Leute zu mir, an den Gott der Bibel kann ich nicht glauben bei so viel Leid in dieser Welt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du an den Gott der Bibel glauben willst, dann musst du an Leid glauben, denn das wird in diesem Buch beschrieben. Die Sünde hat den Menschen von Gott getrennt, und darum haben wir Leid. Nicht Gott hat das Leid erfunden, sondern weil der Mensch von Gott weggegangen ist, kam Leid in diese Welt. Und die Bibel nennt es Sünde. Das ist der eine Begriff, den wir schon ein Stück weit behandelt haben, für die, die sich daran erinnern, die ersten 2 Abende. Der zweite Begriff, der die Menschheit prägt, ist Versöhnung. Nachdem die Trennung eingetreten ist und der Mensch von Gott weggegangen ist, ist Gott von sich aus gekommen und hat uns wieder mit sich selbst versöhnt. Das ist der zweite Begriff, der uns prägt, zum einen die Trennung, zum anderen die Versöhnung. Das ist übrigens in jeder Beziehung so. Alle von uns kennen mehr oder weniger Zeiten in unserem Leben, wo wir uns getrennt haben von jemandem. Vielleicht sogar im schlimmsten Fall eine Scheidung erlebt haben und damit eine Beziehung zerbrochen ist. Die einzige Möglichkeit, wie diese Beziehung wiederhergestellt werden kann, ist durch Versöhnung. Es gibt keine andere. Genauso ist es mit Gott und den Menschen. Ich nehme jetzt menschliche Worte. Nachdem sich der Mensch von Gott hat scheiden lassen, geht Gott dem Menschen nach und will sich mit dem Menschen wieder versöhnen. Und das ist das Kreuz. Und dazu komme ich jetzt. Jesus ist gekommen und ist für unsere Sünden gestorben. Das bekennen Christen seit 2000 Jahren. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3, haben wir eines der ältesten Glaubensbekenntnisse der Christen aufgeschrieben. 1. Korinther 15, Vers 3. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dann erschienen ist dem Petrus und danach 500 und so weiter. Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben, er wurde begraben, er ist nach 3 Tagen auferstanden, Ostersonntag, und er lebt heute. Das ist Evangelium. Jeder, der das glaubt, ist mein Bruder und meine Schwester in Christus. Alles andere ist Nebensache. Das ist Evangelium. Darum geht's. Und ich will heute darauf eingehen, auf das Erste: Er ist für unsere Sünden gestorben. Jetzt möchte ich euch mein Problem sagen mit dieser These. Als junger Christ habe ich mir schwer getan, zunehmend, als ich älter wurde. Nämlich mein Denken war so, und ich glaube, einige von euch können das nachvollziehen. Ich habe mich immer gefragt, warum brauchen wir das blutige Kreuz? Warum, ich sage es jetzt mal ganz krass, schlachtet Gott der Vater seinen Sohn? Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und mein Denken war so: Der dreieinige Gott hat uns Menschen geschaffen zur Beziehung. Das lese ich in der Bibel von vorne bis hinten. Zur Beziehung mit ihm und zur Beziehung untereinander. Dazu sind wir geschaffen. Aber dann hat der Mensch rebelliert und ist von Gott weggegangen. Er wollte selber Gott sein, er wollte nicht mehr mit Gott leben. Aber Gott liebt uns trotzdem und Gott will uns vergeben. Jetzt ist die Frage, wie schafft er das? Und jetzt muss sein Sohn, der Sohn Gottes, am Kreuz sterben, damit er mir vergeben kann. Und meine Frage war immer: Warum kann Gott mir nicht einfach so vergeben? Warum kann Gott nicht vom Himmel runterschauen? Ich nehme jetzt mal so die bildliche Sprache und sagen: Hans-Peter, du hast echt ein Problem, du bist ein wilder Sünder. Aber weißt du was, Hans-Peter? Ich will dir vergeben, ich will mich mit dir versöhnen. Nimm die Versöhnung an und es passt wieder alles. Warum hätte Gott das nicht tun können? Warum muss ein anderer für mich sterben, damit mir vergeben werden kann? Und speziell in der Zeit, als ich dann Vater wurde von 3 Kindern, hat mich das zunehmend beschäftigt. Weil ich habe mir gedacht, ich habe jetzt 3 Kinder. Angenommen, das mittlere Kind, die sind jetzt alle schon erwachsen, 21, 20, 16. Angenommen, das mittlere oder irgendeines der Kinder sagt: Vater, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich ziehe irgendwo weg, dass du keine Adresse hast, keine Telefonnummer, nichts. Du bist nicht mehr mein Vater, ich will weg von dir. Jetzt geht dann dieses Kind weg, entfernt sich von mir, und als liebender Vater sehne ich mich aber nach einer Beziehung mit diesem Kind, das verloren gegangen ist. Was tue ich jetzt, um mich wieder mit diesem Kind zu versöhnen? Ich nehme jetzt die krasse Sprache, ich schlachte eins der anderen, damit ich dann diesem Kind vergeben kann. Das ist doch völlig unlogisch. Ich werde nie eins meiner anderen Kinder umbringen, damit ich dem Kind vergeben kann. Ich würde ganz einfach dem Kind, das verloren gegangen ist, meine Vergebung anbieten, um Versöhnung bitten, und wenn es zurückkommt, dann ist die Beziehung wiederhergestellt. Und ich fragte mich immer, warum kann Gott das nicht tun? Und das war mein philosophisches Problem. Warum kam Gott nicht einfach auf die Erde in seinem Sohn, in Christus, und sagt: Meine lieben Kinder, ich habe euch alle erschaffen, ich habe euch immer geliebt, ihr seid alle von mir davongelaufen, habt euer egoistisches Leben gelebt ohne mich, aber ich liebe euch trotzdem und ich will euch vergeben, kommt zurück zu mir. Und ich frage mich, warum genügt das nicht? Das machte für mich keinen Sinn. Und auf der Suche nach Antworten kam ich nach Jahren zu folgendem Schluss, den ich in diesem Buch geschrieben habe. Und der war das. Wer von euch die Bibel kennt, der kann das nachvollziehen. Wenn du die Bibel nicht kennst, musst du halt einfach zuhören und musst es einfach so glauben. Es nützt nicht, gell? Es steht so in der Bibel, du kannst das, du weißt, warum das so ist. Und zwar folgendes. Meine Antwort bestand darin zu sehen, Gott in seiner Barmherzigkeit möchte mir vergeben, aber Gott ist absolut gerecht und darum kann er mir nicht einfach so vergeben, weil Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Ich habe da das Beispiel genommen, ich nehme jetzt krasse Beispiele, dann braucht man nicht lange drüber nachdenken. Das ist jetzt nicht immer fair, aber ich tue es der Zeit wegen. Der 10-fache Kindermörder in Belgien da vor Jahren, oder in Russland gab es auch einen, was weiß ich, oder der Österreicher, der die Kinder da eingesperrt hat über mehrere Jahre. Angenommen, der wird dann angeklagt und der Richter fragt diesen Mann, und tut es dir leid, dass du das getan hast? Und der sagt, ja, es tut mir leid. Und dann sagt der Richter, okay, dann kann es gehen. Wäre das fair? Ja oder nein? Wenn er dein Kind in Stücke geschnitten hat und dann sagt, er tut mir leid, und der Richter sagt, dann kann es gehen, du hättest ein Problem damit. Es ist nicht gerecht. Und seht ihr, Gott ist nicht nur 100% barmherzig, er ist auch 100% gerecht. Und das war dann meine Schlussfolgerung. Gott in seiner Barmherzigkeit will mir vergeben, aber Gott in seiner Gerechtigkeit kann mir nicht vergeben. Er muss mich bestrafen. Das Problem ist, der Sündelohn ist der Tod. Das heißt, ich würde sterben, dann kann er mich nicht mehr lieben. Was hat er getan? Er hat die gerechte Strafe auf seinen Sohn abgeleitet am Kreuz. Sein Sohn hat die gerechte Strafe oder den Zorn Gottes auf sich genommen über die Ungerechtigkeit, die ich begangen habe, und damit ist er nun frei, mir zu vergeben. Das ist die These, die ich auch in diesem Buch beschrieben habe. Intellektuell konnte ich damit leben, aber es blieb ein Knoten in meinem Herzen. Wisst ihr warum? Weil damit wurde am Kreuz nicht das Problem meiner Sünde gelöst, sondern das Kreuz war notwendig, um den Zwiespalt im Vater zu lösen, der einerseits barmherzig sein will, andererseits gerecht ist und darum nicht vergeben kann. Damit er vergeben kann, muss er seinen Zorn und seinen gerechten Zorn auf seinen Sohn abladen, der stellvertretend den Zorn Gottes auf sich nimmt, damit er jetzt frei ist, mir zu vergeben. Damit ist das Kreuz, da wurde nicht mein Problem gelöst, sondern Gottes Problem. Und das hat mir nie irgendwie mal gedacht, das passt nicht zusammen. Und vor allem hat es mein Gottesbild geprägt. Ich möchte euch jetzt sagen, wie mein Gottesbild war, damit du besser verstehst, was ich meine. Und ich habe das Beispiel auch oft schon gehört von anderen Predigern und auch selbst verwendet. Und das war so. Der Gerichtssaal, Gott ist der Richter, keine Frage, Gott ist der Richter. Er ist der gerechte und gleichzeitig barmherzige Richter. Er sitzt am Richterstuhl, wieder, ich verwende jetzt Bilder. Hier bin ich, armer Sünder, auf der Anklagebank, ich bin schuldig. Und jetzt stehe ich vor Gott, dem Richter, der gerecht ist, und er muss mich schuldig sprechen. Gott, der Vater, hasst die Sünde und er muss mich deshalb verurteilen und mit dem Tod bestrafen. Aber zwischen dem gerechten und erzürnten Gott über Sünde und mir, schlimmen Sünder, steht nun Jesus in der Mitte und der sagt, Vater, ich nehme den Zorn auf mich, damit der Hans-Peter frei ausgehen kann. Da war der gerechte, erzürnte Gott Vater und dann der liebende Gott Sohn in der Mitte und der arme Sünder ich auf der Bank. Und so hat Jesus mich vor dem Zorn des Vaters gerettet, indem er zwischen uns kam. Wisst ihr, was das bewirkt hat bei mir? Das hat mich extrem verunsichert im Blick auf den Charakter Gottes. Denn seht ihr, will ich überhaupt zu so einem Vater kommen, der mich zwar einerseits schon liebt, aber andererseits muss er auch seinen Zorn ausleben. Wie ist Gott nun? Ist er jetzt liebend, aber manchmal hat er auch Zornanfälle? Ist er nahbar oder ist er manchmal auch unnahbar? An welchen Gott wende ich mich? Folge ich Gott nach, weil ich ihn liebe? Oder unterwerfe ich mich Gott, weil ich Angst vor ihm haben muss? Ich habe heuer im April, also letztes Jahr schon, 2011, auf einer Pastoren-, auf einer Pfarrerkonferenz in Indien unterrichtet. Und da kam einer der Pastoren dann auf mich zu und hat gesagt, ich habe schon viele Menschen zum Glauben an Jesus gebracht durch Angst vor Gott und der Hölle. So habe ich sie zu Jesus geführt. Da habe ich zu ihm gesagt, das glaube ich gerne, aber welche Art von Jünger hast du damit erzeugt? Welche Art von Nachfolger erzeugst du dann? Lass mal da die Fenster zu machen, gell? Das dauert vielleicht ein bisschen. Ist ja heute die Skishow wahrscheinlich oder so irgendwas, gell? Genau. Jetzt ist es so, natürlich ist es so, dass Gott zornig ist. Das kannst du in der Bibel nicht übersehen. Und ich möchte da jetzt nicht über das drüber weggehen, sondern das kurz ansprechen. Zum Beispiel im Johannes Kapitel 3, Vers 36, da sagt Jesus ganz klar, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief, Römer 1 und Vers 18, da schreibt Paulus, Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gott ist zornig. Und da ist wichtig jetzt zu verstehen, wahre Liebe beinhaltet immer Zorn. Wenn Gott über Sünde und Ungerechtigkeit nicht zornig wäre, dann wäre Gott kein liebender Gott, sondern ein gleichgültiger Gott. Mit einem Beispiel. Unsere mittlere Tochter, die Lisa, die ist jetzt 20, wird die. Die ist, als sie ein kleines Kind war, hat sie mal so einen Anfall gehabt, aus dem Garten rausgelaufen auf die Straße, wir haben zwei so Hecken, und wieder zurück rein, einfach spaßhalber. Ich habe das gesehen, dann habe ich die Lisa geschnappt und gesagt, Lisa, das tust du nie mehr. Wenn da ein Auto kommt, die können dich nicht sehen. Das ist ganz schmal da und die fahren relativ schnell vorbei. Wenn du da rauslaufst, ein Auto kommt, du bist tot. Ich gesagt, mach das ja nie wieder. 3 Stunden später, gehe wieder zufällig raus, tut sie genau dasselbe wieder. Läuft wieder raus. Dann habe ich es ein bisschen strenger hergenommen und habe gesagt, Lisa, das ist eine Katastrophe. Und ich war echt zornig über ihren Ungehorsam. Als ich so zornig war über ihren Ungehorsam, eine Frage, war ich lieblos? Die Antwort ist nein. Es ist meine Liebe zu ihr, die sie bewahren will, die meinen Zorn bewirkt. Angenommen jetzt, sie hat dann aufgehört, Gott sei Dank, aber angenommen, die Lisa wäre die nächsten Monate und Jahre jeden Tag immer wieder rausgelaufen, dann wäre mein Zorn über sie geblieben. Und angenommen, eines Tages läuft sie raus, es kommt tatsächlich ein Auto daher und tötet sie tatsächlich. Wer ist schuld, dass sie tot ist? Mein Zorn oder ihr Ungehorsam? Natürlich ihr Ungehorsam. Nicht mein Zorn hat sie getötet, sondern ihr Ungehorsam hat sie getötet. Und darum, es ist nie der Zorn Gottes, der irgendeinen Menschen tötet. Gott tötet keinen einzigen Menschen. Es ist unser Ungehorsam, der uns tötet. Gott will nur das Beste für uns. Ein anderes Wort noch, wo sich manche schwer tun, ist mit dem Gericht Gottes. Viele sagen, ja, aber Gott muss uns ja alle richten. Er wird uns alle richten. Und die einen richtet er zum Leben, die anderen zum Tode. Nun, es ist glasklar in der Bibel verankert, Gott ist der Richter der ganzen Welt. Aber jetzt möchte ich euch wieder fragen, stellt euch einmal den barmherzigsten und gleichzeitig den gerechtesten Richter dieser Welt vor, den es gibt. Also einen Menschen, den es gar nicht gibt, aber nehmen wir an, den gibt es. Er ist total barmherzig, er ist total gerecht. Und angenommen, dieser Richter hat nun eine Gerichtsverhandlung und der Angeklagte ist ein Kindesschänder und bekommt 15 Jahre Haft. Wessen Schuld ist es, dass dieser Verbrecher seine gerechte Strafe bekommt? Ist es die Gerechtigkeit des Richters, der das Problem ist? Die Antwort ist nein. Sein Vergehen, seine Schuld bringt ihn ins Gefängnis. Nicht die Gerechtigkeit des Richters. Natürlich ist der Richter gerecht und er wird auch erzürnt sein darüber, dass dieser Mensch 10 Kinder geschändet hat. Aber es ist nicht die Gerechtigkeit des Richters, die ihn hinter Gitter bringt, sondern sein Vergehen bringt ihn hinter Gitter. So ist es mit Gott. Ja, wir werden von Gott gerichtet. Aber nicht Gottes Gerechtigkeit ist schuld daran, dass wir gerichtet werden, sondern unser Vergehen. Und ja, Gott ist zornig, aber auch sein Zorn ist letztlich motiviert aus Liebe. Nicht Gottes Zorn ist schuld an unserer Verurteilung, sondern es ist seine Abneigung gegen Sünde. Nun ist auch hochinteressant, das ist mir in den letzten 2 Wochen aufgefallen, die Bibel beschreibt ja die Essenz, das Wesen Gottes, 2-mal im Johannesbrief, da steht ganz explizit, Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe. Das ist, was er ist. Aber weißt du, was du in der Bibel nie liest? Du liest in der Bibel nie, Gott ist Zorn. Kein einziges Mal. Du liest in der Bibel auch nie, Gott ist Gericht. Ja, als ein liebender Gott ist er zornig. Und als ein liebender Gott wird er richten. Aber das ist nicht, was er ist. Und da muss man so aufpassen, beim Bibellesen auch, wenn man über den Charakter Gottes nachdenkt, müssen wir immer mit Liebe beginnen. Wisst ihr, wie ich das früher gesehen habe? Weil vielleicht geht es manchen so. Für die Bibel, wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, und das glaube ich, dass die Bibel die Offenbarung ist, die wir brauchen, um Gott besser zu kennen. Dann habe ich mir so gedacht, ich will ein bibeltreuer Christ sein. Jetzt schaue ich in der Konkordanz nach, wie oft kommt das Wort Zorn in der Bibel vor. Jetzt nur Hausnummer, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Angenommen, das Wort Zorn Gottes kommt 100-mal vor. Okay, dann muss ich 100-mal über den Zorn Gottes predigen. Wie oft kommt Gericht vor? Ungefähr 300-mal, dann muss ich 300-mal über Gericht predigen. Wie oft kommt Liebe vor? 400-mal, dann muss ich 400-mal über Liebe reden. Wie oft kommt Barmherzigkeit vor? 50-mal oder was weiß ich, dann muss ich 50-mal über... Und ich habe gedacht, so ist ein bibeltreuer Christ. Aber das bist du dann nicht. Weißt du, was ein bibeltreuer Christ ist? du musst immer mit dem Fundament der Liebe beginnen. Weil das ist, was Gott ist. Gott ist Liebe. Und als liebender Gott kannst du dann über den Zorn reden und das hat seinen Platz. Aber Gott ist nicht Zorn, Gott ist Liebe. Und auch sein Zorn ist motiviert aus Liebe. Dann kannst du über Gericht predigen, aber immer mit dem Fundament der Liebe. Sonst hast du keine biblisch wahre Aussage über Gott. Was wir niemals tun dürfen, und das kommt leider immer wieder vor, Gott hat sich uns offenbart, so wie er wirklich ist in Jesus Christus. Und wenn Jesus zum Beispiel sagt, liebet eure Feinde, warum? Weil Gott seine Feinde liebt. Seid barmherzig denen, die euch verfolgen. Warum? Weil Gott das tut. Und wir dürfen niemals über Jesus hinweggehen, 10 andere Bibelverse hernehmen und dann ein paralleles Gottesbild bauen. Dann bist du nicht mehr biblisch. Du darfst nie über Jesus hinweggehen. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau nur auf Jesus. Alles andere ist nicht biblisch. Ganz wichtig zu verstehen. Weil die meisten von euch nehmen die Bibel sehr ernst. Nun, was hat mir geholfen zu verstehen, dass Jesus am Kreuz nicht für seinen zornigen Vater gestorben ist, sondern für meine Sünde? Und ein Wort, das mir geholfen hat, ist das Wort Opfer. Das Wort Opfer, das wird ja heute auch wieder eigentlich verwendet. Wir haben Kriegsopfer, wir haben Verkehrsopfer und so weiter. Wenn man über Opfer nachdenkt, da gibt es ein großes Missverständnis. Und zwar ist es dies. Du kannst in jedem Lexikon nachlesen, geh zu Opfer im religiösen Sinne. Opfer hat ja mehrere Bedeutungen in mehreren Sparten. Aber was bedeutet Opfer im religiösen Sinne? Und dann wirst du in jedem Lexikon lesen, zumindest die, die ich kenne, ein Opfer, abgekürzt, ein Opfer will die Götter versöhnen. Das heißt, im religiösen Gebrauch bringt ein Mensch ein Opfer, damit Gott im Himmel versöhnlich ist. Als ich in Indien war, bin ich zu einem der 7 größten Tempel gegangen, Hindu-Tempel, und habe mir die Opferrituale angeschaut, der Hindus. Und in Scharen, Tausende jeden Tag, pilgern zu diesem Ort, sind große Geldkasten drin, die Geldkästen sind größer als dieses Ding da, mindestens 10 waren in diesem Tempel da. Sie bringen Geld, sie bringen Blumenschmuck, der sehr teuer ist, und geben das ihren Göttern, damit sie nicht krank werden, damit die Ernte gut wird. Sie wollen Gott versöhnlich stimmen mit ihren Opfern. Früher in Griechenland, da gab es ja den Zeus und so weiter, da gab es viele Götter. Und wenn der Zeus wieder mal verstimmt war und hat halt eine Dürre geschickt über mehrere Monate, dann hat man eine zarte Jungfrau geopfert und dann war der Zeus wieder versöhnt und dann hat er wieder Regen geschickt. Im Alten Testament hast du Götzen, denen wurden Kinder geopfert, damit es wieder gut geht im Land und in der Familie. Das ist das typische Opferverständnis in der Religion. Wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Das ist ein heidnisches Opferverständnis. Und wenn wir dieses heidnische Opferverständnis in die Bibel hineinnehmen, dann hast du ein Problem. Dann hat nämlich Jesus als Mensch sich am Kreuz gegeben, um den zornigen Gott im Himmel zu versöhnen. Das ist das Bild. Und jetzt möchte ich euch zeigen, dieses Verständnis findest du weder im Alten noch im Neuen Testament. In der Bibel ist es nämlich genau umgekehrt. Man könnte, wenn man das Alte Testament oberflächlich liest, zum Schluss kommen, ja, da haben die Israeliten auch Schafe und Rinder geopfert und der Duft ging rauf und hat Gott versöhnlich gestimmt. Das war doch genau dasselbe. Ist es nicht. Wisst ihr, warum nicht? Denn im Alten Testament, nicht die Israeliten haben von sich aus Opfer gebracht, um Gott zu versöhnen, sondern Gott hat ihnen die Möglichkeit des Opferkults geschenkt, damit sie wieder in Gemeinschaft mit Gott leben können. Nicht die Israeliten haben den Opferkult erfunden. Gott hat ihnen diese Möglichkeit gegeben. Gott ist der Handelnde, nicht der Mensch. Das heißt, das Opferverständnis bereits im Alten Testament ist total anders als das heidnische Opferverständnis. Noch klarer wird es im Neuen Testament, wo Gott in seinem Sohn Jesus zu uns kam und sich selbst für uns gegeben hat. Nicht wir haben ihm was gegeben, er hat uns etwas geschenkt in Jesus Christus und damit die Welt mit sich versöhnt. Und darum, das Kreuz Jesu ist nicht die Verstärkung des heidnischen Opferverständnisses, es ist das Ende von allem heidnischen Opferverständnis. Wer jetzt verwirrt ist, schlagt mir mal auf 2. Korinther 5, denn dort wird es ganz klar und relativ verständlich erklärt. Das ist, was ich über viele Jahre nicht gesehen habe. 2. Korinther 5 und Vers 18 und 19. Da lesen wir 2. Korinther 5, 18 und 19. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Versöhnung. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Der Schlüsselsatz für uns jetzt ist, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Am Kreuz war Gott in Christus. Gott hat sich selbst gegeben in seinem Sohn. Und das ist das Missverständnis oft. Wir glauben ja nicht an drei Götter, auch nicht an zwei Götter. Wir glauben nicht, da ist Gott der Vater und da ist Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Es ist ein Gott in drei Personen, aber es ist ein Gott. Und am Kreuz ist es hilfreich, in dieser Einheit zu denken, weil sonst hast du zwei Götter. Das wäre völlig unbiblisch. Dann bist du überhaupt nicht mehr auf biblischem Boden. Nämlich Gott war in Christus. Am Kreuz war nicht da der zornige Vater und hier der missbrauchte Sohn als zwei verschiedene Dinge. Gott hat nämlich kein Opfer von jemand anders gefordert. Das ist ja manchmal die Anschuldigung von liberalen Theologen, die sagen, wie kannst du ans Kreuz glauben, da schlachtet der Vater seinen Sohn und so weiter. Ein Bischof hat es mal genannt, ein anglikanischer Bischof, das ist kosmischer Kindesmissbrauch, was da geschieht. Die Diskussion geht völlig falsch, denn Gott hat eben nicht jemand anders delegiert, für ihn zu sterben, sondern er ging selbst ans Kreuz, er hat sich selbst in seinem Sohn gegeben. Und das ist der Schlüssel. Er ist für uns gestorben in Christus. Dann ist oft verwirrend, weil wir im Psalm 22, den Jesus zitiert am Kreuz, da sagt Jesus am Kreuz die sieben Kreuzesworte und eins davon ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der Satz, über den gibt es so viele Spekulationen und so viel Nachdenken berechtigterweise, aber wo wir glauben, ja hier hat Gott der Vater seinen Sohn verlassen. Aber dieses Denken, das geht nicht auf, wenn du es weiterspinnst, weil erstens sagt Jesus immer noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er zitiert Psalm 22, ein Davidspsalm, und dann fügt er noch einen Satz hinzu, bevor er starb am Kreuz. Hier zitiert er Psalm 31, Vers 6, das ist ein Abendgebet der Juden. Da sagt er dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, wenn er von Gott verlassen gewesen wäre, wie kann er dann seinen Geist in die Hände des Vaters befehlen? Das heißt, also am Kreuz, was die Einzelheiten bleiben uns verborgen. Da bleibt ein Geheimnis. Aber was wir wissen dürfen ist, nicht Gott hat seinen Sohn am Kreuz erschlagen wegen seinen eigenen Problems, sondern Jesus wurde geschlagen wegen unserer Sünde. Und bitte schlagt auf Jesaja 53 und Vers 4 und 5. Das ist so ein fantastisches Kapitel. Wenn du mal ein Kapitel auswendig lernen willst, lerne Jesaja 53 im Alten Testament. 600 Jahre bevor Jesus überhaupt in diese Welt kam, wurde dieses Kapitel geschrieben. Das Kapitel, mit dem haben die Juden große Schwierigkeiten, weil die Juden nicht an Jesus glauben. Aber dieses Kapitel der Juden erzählt so klar von Jesus. Da lesen wir im Vers 3, er, das ist der Gottesknecht, der Messias, Christus, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, unsere Leiden hat er getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Seht ihr, hier ist es. Ich habe auch gedacht, er wurde von Gott bestraft. Gottes Problem wurde am Kreuz gelöst. Aber dann sagt er, nein, unser Problem ist es, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Und damit komme ich jetzt zurück zur Eingangsfrage. Und dann bin ich fertig für heute Abend. Warum kann Gott nicht einfach so vergeben? Wozu das Kreuz? Und die Antwort ist, weil die Sünde, die mich von Gott getrennt hat, ist eine reale Wirklichkeit. Und diese reale Wirklichkeit muss aufgehoben werden und entfernt werden. Seht ihr die verheerenden Auswirkungen von Sünde, die wir jeden Tag sehen? Ob das Kindesmissbrauch, Geiz, Bosartigkeit ist, was immer, das ist alles Konsequenz von Sünde. Das ist keine Theorie, sondern Realität. Tod, Leid und Vereinsamung sind die Konsequenzen der Sündenlawine, in der wir uns täglich befinden. Und jetzt schlag mit mir bitte noch auf Römer 6, Vers 16. Denn in Römer 6, Vers 16 ist wichtig zu verstehen, da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder ihr seid Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das heißt, Sünde hat uns versklavt. Weil wir uns der Sünde hingegeben haben, hat die Sünde ein Anrecht auf uns. Und dieses Anrecht hat Jesus am Kreuz weggenommen. Er hat unsere Schuld bezahlt, die wir der Sünde schuldig sind. Und er hat es weggenommen, damit ich wieder in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und darum, wenn früher oder später der Tod bei mir anklopft und mein Leben fordert aufgrund meiner Sünde. Denn der Sündelohn ist der Tod. Wisst ihr, was ich dann tue? Dann verweise ich ihn auf das Kreuz und sage, Tod, du hast deinen Tod bereits ausgelebt. Es wurde bezahlt. Denn Jesus ist für mich gestorben. Ich muss nicht mehr sterben. Jesus ist für mich gestorben. Der Sündelohn ist der Tod, den hat Jesus am Kreuz getragen. Und wenn Sünde zu mir kommt und sagt, dass ich einen Stein in die Luft geworfen habe und nun kommt dieser Stein auf mich zurück, dann verweise ich auf das Kreuz und erinnere sie daran, dass Jesus bereits die Folgen meiner Sünde getragen hat. Er hat den Tod getragen, den ich verdient hätte. Und das nennt man in der Bibel, und das wünsche ich jedem, darum gibt es den Dauernhof, darum tue ich, was ich tue. Wir sprechen in der Theologie seit dem 2. Jahrhundert von dem sogenannten glücklichen Tausch, von dem seligen Tausch. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Jesus wurde zum Fluch, damit wir erlöst werden. Findest du alles im Neuen Testament. Jesus ist zur Sünde geworden, damit wir gerecht sein können. Das ist der glückliche Tausch. Jesus ist arm geworden, damit ich reich sein kann. Jesus wurde zum Knecht, damit ich frei sein kann. Jesus verspürte die Gottesferne, damit ich Gott nahe sein kann. Jesus wurde Menschenkind, damit ich ein Gotteskind sein kann. Das ist der glückliche Tausch, der in 100 Liedern besungen wird, in allen Kirchenliedern und in der Bibel dutzendfach beschrieben ist. Und darum bin ich so gerne Christ. Und darum brauchen wir das Kreuz. Ohne Kreuz gibt es keine Vergebung, ohne Kreuz gibt es keine Versöhnung, weil die Sünde hat ein Anrecht auf dich. Und das hat Christus aufgehoben. Das ist die gute Botschaft. Das ist Evangelium. Zumindest der eine Teil. Der glorreiche Teil ist die Auferstehung. Wir leben mit ihm. Aber das machen wir dann morgen. Jetzt bete ich noch. Lieber Vater, es ist einfach spannend, immer wieder neu zu lernen aus deinem Wort, die Wahrheit, die wir in Christus finden und nur in Christus. Denn in Christus haben wir die genaue Offenbarung Gottes. Hätten wir Christus nicht, wir wüssten nicht, wie Gott ist. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um uns deinen Vater zu zeigen. Um uns zu zeigen, dass das Fundament die Liebe ist. Du hast uns immer gewollt. Du bist nie unser Feind gewesen, sondern wir sind vielmehr deine Feinde geworden. Wir sind von dir weggegangen und du bist uns nachgegangen bis zum Kreuz und hast dein Leben für deine Freunde gegeben, damit wir leben können. Danke, Herr, dass die Sünde kein Anrecht mehr über mich hat. Der Tod hat keine Berechtigung mehr bei mir, weil du ihn bereits getragen und besiegt hast. Und dafür danke ich dir. Danke für diese gewaltige Hoffnung, die wir in dir und in dir alleine haben. Und möge diese Wahrheit uns segnen und durch uns für viele andere Menschen zum Segen werden. Das bete ich im Namen unseres Herrn und Heiland, unseres Retters, unseres Liebhabers, Jesu Christi. Amen.